Kurznachrichten. Hallo, hier ist Patrick Barb und ich grüße die Hörer von Radio Marabu.
Und zum zweiten Teil dessen Buchtrilogie über Deutschland traf sich Patrick Barb mit Dieter Dehm.
Ja, hallo, hier ist Dieter Dehm, Autor von Tausendmal berührt, Tausendmal ist nichts passiert und Was wollen wir trinken 7 Tage lang und Sie hören oder ihr hört Radio Marabu.
Nun, das Dossier!
Alles begann am Lago Maggiore, bei einem Ausflug in die Berge, die Norditalien mit der Schweiz verbinden. Und wir waren auf den Spuren der Partisanen, die in den Jahren 1943 und 1944 gegen die Hitlerwehrmacht gekämpft haben. Wir besuchten die Plätze, in denen sie ihre Versammlungen hatten. Wir besuchten die Plätze, in denen sie sich versteckt haben, und wir waren an jenem Ort des Hinterhalts, wo die letzten versprengten Kräfte zusammengeschossen worden sind von der Wehrmacht. Und da wusste ich, alles, was Dieter Dehm in seinem Roman Bella Ciao schreibt, ist richtig. Denn Dieter Dehm ist nicht nur ein erfolgreicher Liedermacher, der mit Songs wie »Das weiche Wasser bricht den Stein« oder »Es hat Zoom gemacht« hervorgetreten ist. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Musikmanager, er ist auch ein Romancier, der eine Geschichte der Bundesrepublik aus marxistischer Sicht in Romanform schreibt. Und heute geht es um den zweiten Band, hier »Katharina«. Und in diesem Roman beschreibt Dieter Dehm, wie die kritischen Impulse der 68er-Generation vom bundesdeutschen Kapitalismus aufgesaugt worden sind. Hallo Dieter Dehm.
Hallo Patrick Barr.
Ein Roman von 530 Seiten. Was kann ein solcher Roman bewirken in der Zeit einer neuen Legasthenie?
Zumal er ja schon der zweite Band eines ersten noch längeren Befunds ist in der Trilogie im Aufstieg und Niedertracht. Beim ersten Band geht es dann um die Verwebungen, um den Mord an der Edelprostituierten Rosemarie Nitrepit und wie die Geheimdienste in Westdeutschland und die Wiederaufrüstung und auch die Spaltung Deutschlands von Seiten Adenauers betrieben worden ist, wie geschickt und immer mit dem schwarzen Peter drüben im Osten. Und jetzt kann er natürlich ein ganz klein wenig gegen den Strom paddeln. Der Strom ist mächtig. Der Strom heißt Krieg. Der Strom heißt Profite für große Konzerne und die entsprechenden Lobbyisten. Und das Gepaddel sind eben Seiten an Romanen oder an Liedern.
Zu den Figuren des Romans Katharina.
Katharina und ein Staatssekretär aus Hessen. Warum diese Figurenkonstellation?
Der Staatssekretär Rudi Herrmann ist sozusagen meine Bad Bank. Mein schlechtes alter Ego. Also sollte ich schlechte Eigenschaften haben, nur für den theoretischen Fall, dann habe ich sie jedenfalls auf diesen Rudi Herrmann abgeladen. Er gibt sozusagen dann auch die Metamorphose eines zunächst radikal gestarteten Kämpfers der APO, des SDS, der IG Metall gegen Notstandsgesetze, Vietnamkrieg für sexuelle Revolution, wieder hin zu einem angepassten Politiker im Laufe der 2 Bände Katharina und dem nachfolgenden Band. Und sie ist die fast engelhafte Verkörperung einer materiell weniger ausgestatteten, aber doch auf eine gewisse geheimnisvolle Weise selbstbewussten DDR. Es ist, wenn man so möchte, von mir als Wessi eine Hommage an die DDR in den ärmlichen 40 Jahren dieses Staats hat sich mehr Frauenemanzipation verwirklicht durch Angleichung von Löhnen, durch Angleichung im materiellen Umfeld der Frauen als mit all dem pseudo-feministischen Geschwätz.
Das Problem sind Männer.
So ist es.
Was wir in den westlichen Medien vorgegaukelt bekommen, wo alles erwähnt wird, alles, jede sexuelle Stellung, aber nicht die Löhne.
War die DDR das bessere Deutschland?
Ja, aber nicht deswegen, weil die DDR ein Vorbild in Menschenrechten oder ein Vorbild in Rechtsstaat war, sondern weil die Bundesrepublik von den Auschwitz-Finanziers wie der Deutschen Bank gebaut worden und ein Verbrecherstaat war.
Wieso war? Ist doch noch und protegiert einen Staat, der sich auf einen Bandera stützt.
Hundreds of thank you.
Aber zur Story des Dieter Dehm-Romans Katharina.
Er umwirbt sie mit auch westlichen Geschenkangeboten. Sie widersteht. Er schmeichelt sich ein in die Krankheitsgeschichte ihrer Mutter, die im Sterben liegt. Er versucht, sich lieb Kind zu machen. Sie entgegnet den Satz, der für mich auch ein wenig bildend ist in diesem ersten Teil des Romans. In jeder Hilfsbereitschaft lauert der Griff in ein anderes Leben. Und das prägt er aus, gönnerhaft, fast kolonialistisch, aus dem Westen kommend, gegenüber dieser Kellnerin in Honeckers Jagdschloss St. Hubertusstock am Werbellinsee, wo auch dann Helmut Schmidt später mal zu Gast war. Und man spürt zwei Lebensstile aufeinander und gegeneinander treffen. Und das ist mir ganz wichtig. Vieles Schlechte über die DDR kann ich auch sagen, ist mir auch bekannt und wird auch widerrechtlich behauptet. Aber das alles in Summe verkörpert sich heute noch in verschiedenen Dingen. Das sind nicht nur die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die es ja in Ansätzen noch erfolgreich gibt. Das sind nicht nur die die polytechnischen Bildungseinrichtungen, wo der Mensch neben dem Akademischen auch noch das Handwerkliche erlernt oder erlernen soll. Das sind nicht nur die medizinischen Zentren, wo mehrere Arztsparten in einem Haus nebeneinander sind. Das ist alles kopiert worden. Das Bildungssystem in Skandinavien, vieles andere, was ich jetzt erwähnt habe, auch in der Bundesrepublik. Sondern es sind eben auch Menschen, die auf eine gewisse Weise fragender, schlauer, skeptischer sind als der selbstgefällige mittelständische Messi.
Zeigt sich das gerade heute, wenn es um die Diskussion um die Einschränkung von Bürgerrechten zum Beispiel geht?
Oder auch dem Krieg gegen Russland. Es ist ein Trugschluss allerdings zu glauben, die Westdeutschen seien dauerhaft blöd oder dauerhaft selbstgefällig.
Wenn man die Wahlen in Baden-Württemberg betrachtet, kann man zu dieser Idee kommen, wenn 2/3 der abgegebenen Stimmen auf Kriegstreiberparteien entfallen.
Ja, ich bin vorsichtig. Es ist das Mittel noch nicht gefunden worden, an die Russlandfreundlichkeit der Wessis anzuknüpfen. Es ist etwas leichter, an die Russlandfreundlichkeit der Ossis anzuknüpfen, weil sie haben sowjetische und russische Soldaten erlebt und haben sich mit denen teilweise auch sehr gut verstanden. Vieles von dem, was über den Iwan in postfaschistischen Propagandamedien behauptet worden ist, haben sie vor Ort falsifiziert gesehen. Aber man muss nur im Westen anders und etwas geduldiger argumentieren. Dann muss man erinnern, dass Willy Brandt und Brezhnev auf einem Boot waren und dass alle in der deutschen Bevölkerung, selbst die CDU-Opposition, für eine neue Ostpolitik, eine Abkehr der Adenauerschen Ostpolitik waren. Und wenn man daran erinnert und dann ein bisschen noch das konkurrenzlos billige Heizöl erwähnt und das Gas, was wir von Russland geliefert bekommen haben, erwähnt, dann kann sich auch beim Wessi ein Erkenntnisfortschritt einstellen, ohne dass man da an dieselben Erfahrungen anknüpft wie beim Ossi. Man muss es nur anders machen. Und da das im Westen nicht ausgiebig gemacht wird, glaube ich auch, ist es zum Teil noch zu früh zu behaupten, der Westen sei Russland feindlicher als der Osten. Nur vordergründig mit einer anderen Geduld das Brett eben anders an der dicken Stelle zu bohren, kommt man, glaube ich, auch im Westen weiter. Ich bin jedenfalls in meinem Leben, auch wenn ich Friedenslieder geschrieben habe, das Weiche Wasser, hast du ja vorhin erwähnt, im Westen auch ganz schön weit gekommen. Ich habe für Willy Brandt Reden geschrieben, die genau darauf geeicht waren, auch den Gedanken der Abrüstung mit dem Osten und des Ausgleichs und des Friedens mit dem Osten westgesprächsfähig zu machen.
In dieser Reflexion hat mir dem doch sehr gut gefallen, eher von Meinungsproblem, eher von Bildungsproblem, denn Meinungsproblem zu sprechen, das kann als Arroganz ausgelegt werden, vielleicht als Sucht auf die schnelle Pointe. Nochmal, dem hat mir hier gefallen, aber den Eger braucht es auch.
Unsere Heimat.
Beschreibt der Roman den Weg des Staatssekretärs Rudi Herrmann von links unten nach rechts oben.
Die Diagonalkarriere.
Ja.
Von links unten nach rechts oben. Ja, aber auch das ist, um einen Brecht-Titel zu zitieren, ein aufhaltsamer Weg. Es gibt immer wieder Abbiegungen. Und es hätte immer wieder Möglichkeiten gegeben, sich anders zu entscheiden. Das wird an Parteitagen, Parteiversammlungen in vielen Details gezeigt. Das ist nicht so, dass wie ein eisernes Gesetz der Volksspruch Politik ist ein schmutziges Geschäft sich exekutiert, durchsetzt, sondern es ist immer wieder die Möglichkeit einzugreifen und mit anderen Alternativen zu produzieren, aber mit anderen. Individuell schaffst du es nicht. Wenn du dich auf deine Karriere einlässt, nur auf die Karriere, hast du schon den ersten Schritt zur Individualisierung, zur Isolation getan. Du befasst dich selbst damit, was könnte mir jetzt nützen. Das kannst du mit kaum einem anderen, sogar manchmal gar nicht mit dem Partner oder der Partnerin teilen. Das ist so amoralisch, dass du darüber kaum sprechen kannst. Aber du hast so eine Witterung, was dir nützt und was dir schaden könnte. Und wenn du mit anderen Alternativen hast, dann tritt notwendigerweise dadurch die Isolation zurück und die Karriere zurück. Also der Weg der Vereinzelung, der Isolation, der Atomisierung ist der Weg, den einen Finger brechbar zu machen. Und wie man so früher gelernt hat in der APO, fünf Finger sind eine Faust.
Völker, hör die Signale auf zum Nationale erkämpft das Menschenrecht.
Ist der Roman ein Schlüsselroman?
Es ist zu viel gesagt. Er hat ein paar Schlüsselchen.
Ein anderes Schlüsselchen ist beispielsweise der Liedermacher Krawczyk, der auftaucht in der Gestalt des
Poborowski.
Des Poworowski, das ist der, ja, Dissident würde man heute sagen, ja. Der von diesem Staatssekretär in Form einer Scheinbefreiung in den Westen gebracht wird. Und du hast selbst Wolf Biermann gemanagt. Wie würdest du diese Person charakterisieren? Auf der einen Seite Krawczyk, auf der anderen Seite Biermann.
Biermann ist mit Abstand einer der begabtesten Handwerker mit der deutschen Sprache. Seine Begabung fließt aus, als er sich der NATO verkauft und dann zum Standbild seiner selbst wird und sich auch selber nur noch anbetet und die NATO über ihre NATO-Medien ihn dann hofiert. Er war ja dann für jeden Krieg, also den Jugoslawienkrieg, den ersten Irakkrieg, den zweiten Irakkrieg, dann war er natürlich auch für den Überfall auf Libyen, durch die französische Luftwaffe und natürlich auch jetzt, was Syrien und so weiter anbetrifft. Wahrscheinlich wird er auch, ich habe noch nicht was gelesen von ihm, dafür sein, dass der Trump im Prinzip Iran bombardiert hat. Natürlich ist er auch dafür, dass die Ukraine noch weitere Drohnen und Raketen und sonst was bekommt. Früher war das der Sänger von Soldat, Soldat in grauer Norm, also ein Friedenssänger, und dann, als er seine Seele dem Mephisto und Hatto verkauft hat, ist ihm kein gutes Lied mehr gelungen.
Und das hat Kraftschick nicht getan.
Kein Mensch kennt noch ein Lied von Biermann aus den, seit den 80er Jahren, also seitdem ich das Management beendet habe. Und Kraftschick ist mit seinen Mitteln zumindest gegen den Jugoslawienkrieg aufgetreten. Also von daher ist Poborowski jetzt nicht Biermann, sondern in dem Fall Kraftschick. Oder nahe bei Kraftschick, er ist ja nicht identisch, ja.
War Kraftschick der charakterlich gefestigtere von den beiden?
Das weiß ich nicht, ob man das mit Charakter festmachen kann. Das ist, Biermann hat sehr darunter gelitten, dass die DDR sein Talent nicht anerkannt hat. Er hat Hommagen an Stalin gemacht, er hat Hommagen an alle möglichen Leute gemacht, hat er wieder kritische Lieder gegen die SED-Führung gemacht, da hat er das gemacht, das gemacht, es gibt von mir mal alles Mögliche, er hat sich gewunden und gedreht und gemacht, wollte immer als Wichtigste sein, er wäre es auch, hätte es auch verdient gehabt, weil er wirklich sehr schöne Zeilen und sehr schöne Lyrik gemacht hat, auch sehr schön die Gitarre geführt hat. Und Hanns Eisler hat sich nicht umsonst in ihn verliebt. Also Hanns Eisler war sein Befürworter. Dann auch später beim Berliner Ensemble, wo ja auch Biermann Regieassistent war. Das war schon irgendwie vorgezeichnet, dass er jetzt Anerkennung brauchte. Jetzt kam die Bundesrepublik und sagte, bei uns wärst du der absolute Staatsliedermacher. Wir erkennen dich an, weil du hast gegen die DDR gekämpft. Du hast das Unrechtssystem zu Fall gebracht, und dafür müssen wir dir auf ewig dankbar sein. Das stimmt natürlich hinten und vorne nicht, aber es wurde halt behauptet, und das hat ihn dann verführt. Vielleicht ist Kraftschick so geblieben, weil er diese Verführung gar nicht hat.
Auch hier gefiel mir dem Stefan Kraftschick Lied vom Clown.
Der lacht, wenn ein Witz übern Eckstein springt. Der weint, wenn ihn etwas zum Weinen zwingt. Der schluckt nicht gleich alles, der hat dran zu kauen. Ist eben ein Clown.
Lernen mit Schlager und ein Hoch noch auf die Bürger.
Wenn ein Friedrich Merz als Bundeskanzler sagt, Israel macht gegenüber dem Iran für Deutschland die Drecksarbeit. Wenn ein Außenminister Deutschlands sagt, Russland wird immer unser Feind sein. Wenn ein US-Präsident sagt, wir bomben sie zurück in die Steinzeit, oder ich werde eine ganze Kultur vernichten im Iran. Kann man dann noch von bürgerlichem Humanismus sprechen?
Das ist der imperialistische Zynismus der Konzerne. Oder der aggressiven Teile der Konzerne. Nicht alle Konzerne sind so. Die Mehrheit des Bürgertums sieht das mit Abscheu. Wenn du hier unter wirklich freien, angstarmen Bedingungen eine Umfrage und der Gewerbetreibenden machst in Deutschland. Wollt ihr wieder ans billige russische Gas? Wollt ihr Aussöhnung mit Russland? Wirst du eine Erfolgsquote von 70-80% haben? Wenn du das der Bild-Zeitung oder dem Spiegel überlässt, dann hast du vielleicht nur eine Zustimmungsrate von 50%, weil die werden die Frage ein bisschen manipulieren, da ein bisschen manipulieren, da ein bisschen manipulieren. Aber es wird am Ende auch eine Mehrheit sein. Du hast eine ziemlich resistente Mehrheit in der deutschen Bevölkerung bis in die konservativsten Bereiche, ich wohne in Fulda, hinein gegen schwere Waffen an die Ukraine. Bis heute. Und so ist auch das Bürgertum gestrickt. In seiner Mehrheit, dass ein Teil davon Konzerne geworden sind, marktbeherrschend, die mit Markt gar nichts mehr zu tun haben. Ich will nur sagen, der Erfinder des Neoliberalismus ist ein gewisser Herr Hayek, der hat gesagt, man muss die Monopole am Entstehen hindern. Wenn sie mal entstanden sind, ist schwer, gegen sie was zu unternehmen. Monopole ist in diesem Fall Konzerne, Großbanken etc. Und deswegen ist das, was da zum Ausdruck kommt, was in Hitler zum Ausdruck kam, was in den Kriegen heute zum Ausdruck kommt, was in Rheinmetall zum Ausdruck kommt, die ja sowohl unterm Hakenkreuz als auch unter der Regenbogenfahne mit LGBTQ+People überall immer öffentlich auftreten. Ist das nur ein aggressives Geschäftsmodell terroristischer Politiker, die im Auftrage eben wie Friedrich Merz von BlackRock ihre Geschäfte machen? Ich würde das Bürgertum und Unternehmer, mittelständische Unternehmer nicht gleichsetzen mit diesen Verbrechern.
Patrick Barb, Dieter Dehm.
Das Deutschlandfunk.
Bannig aufregend ist das alles.
Gestern wurde Siegmund bei der Pressekonferenz und auch in privaten Interviews zu den Überläufermandaten gefragt und er hat die Bombe platzen lassen. Laut Siegmund gibt es nicht nur einen Überläufer, sondern er deutet eine ganze Fraktion an, also mindestens 5 Personen.
Soweit erregt in der Karibik Alexander Raue, wollen wir aber zuvor noch einmal Sven Schulze
loben. Ich bin auch für Frieden, Friedrich Merz ist für Frieden, jeder ist für Frieden.
Nicht für Gewäsch und fehlendes Charisma.
Es gibt nur verschiedene Wege, wie man das erreichen kann.
In seiner Situation nur einen, den beschritt er aber mit großer Würde. Er gratulierte Ulrich Siegmund, sieht den Regierungsauftrag bei der AfD. Neuer Landesvorstand soll gewählt werden. Schulze möchte nicht mehr für den Vorstand kandidieren. Quelle Tagesschau. Vielleicht im besagten Bundesland in Zukunft mit Warnhinweisen und Erklärungen ausgestrahlt wird.
Keinen MDR mehr in Sachsen-Anhalt und damit auch kein MDR Sachsen-Anhalt heute. Das könnte passieren.
Viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben Hoffnung. Ulrich Siegmund gibt vor, diese erfüllen zu wollen.
Sie gehen davon aus, dass aus einer der politischen Mitbewerberparteien sich eine Gruppe möglicherweise herausbildet, die eine eigene Fraktion bilden?
Davon gehe ich nicht aus. Ich schließe es aber nicht aus. Deswegen ist es ein Szenario, von dem wir eventuell ausgehen können, was man aber nicht planen kann.
Ulrich Siegmund im Gespräch mit Newsmann Ralf Schuler.
Wenn ich überhaupt erstmal auch nur zur Wahl des Ministerpräsidenten stellen, wenn ich weiß, dass danach eine stabile Mehrheit für die Politik der Alternative für Deutschland und gegebenenfalls dann der, die das unterstützen, im Landtag von Sachsen-Anhalt möglich ist.
Klingt zumindest nach dem, was sich die Menschen in Sachsen-Anhalt unter Politik vorstellen. Im Westen mit den Jahren mehr Erfahrung kann auch Zynismus im Spiel sein. Schuler führte für News das Gespräch und die Kollegen veröffentlichten mittels dpa auch die Zahlen der Kleinparteien. Nach FDP 2,6%, Freie Wähler Absturz 1,2%, Zwei Tierschutz, eine Gartenpartei, Volt 0,3% zugelegt, die Satirepartei, die Partei etwas weniger, Partei des Fortschritts und stark verloren die Basis.
Es scheint, als würde die Brandmauer gegen die AfD Risse bekommen.
Kommunisten oder Linke ist nicht in Sicht. Aber vielleicht sind sie auch gar nicht angetreten.
Apropos Wähler, was sagt das überhaupt über den Zustand einer Demokratie, wenn Millionen von Wählern ausgegrenzt werden?
Nicht so forsch, liebe Svetlana. In der gestrigen Pressekonferenz bekommt Ulrich Siegmund auch noch eine Frage von der ARD.
Meine Frage geht auch nochmal an Herrn Siegmund zum Thema Vertrauen, was Sie haben wollen in die Abgeordneten, die eventuell dann, wie Sie sagen, ihren Weg mitgehen. Würde zu dem Vertrauen auch gehören, dass diese Abgeordneten vorher öffentlich sagen, dass sie mit Ihnen diesen Weg gehen wollen. Danke.
Selbstverständlich, 100%. Also wenn man einen Inhalt mitträgt, dann muss man das natürlich nicht nur irgendwo in einer geheimen Wahl machen, sondern natürlich ganz selbstbewusst, gemeinschaftlich, also partnerschaftlich. Vertrauen bedeutet ja, das habe ich ja gerade schon gesagt und das bin ich Ihnen sehr dankbar, dass ich das nochmal unterstreichen kann, nicht nur in schönen Wetterzeiten, sondern auch mal, wenn es ein bisschen schwieriger ist. Und ich weiß ja, weil ich auch ein Mensch bin, dass es immer im Leben Höhen und Tiefen miteinander gibt, dass man immer mal Punkte hat, wo man drüber sprechen muss. Aber das ist ja gelebte Demokratie. Für mich ist nur eins entscheidend, dass wir uns bei diesen Grundproblematiken, die wirklich unser Land dahin gebracht haben, wo es aktuell ist, und die ja immer noch nicht offenbar realisiert wurden, bei denjenigen, die Verantwortung tragen, hier wirklich, wirklich treu umsetzen. Weil das erwartet der Wähler in Sachsen-Anhalt.
Gerne nochmal von mir. Skurril, Faschismus mit seinen Kriegen mit einer rechten Partei bekämpfen zu müssen. Diese Verdrehung von allem aber läuft seit fast 20 Jahren und ist mir in dieser Zeit publizistisches Thema geworden.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Was autistische Züge offenbart Friedrich Merz.
Deutschland schreckt ab.
Ich benütze mal die etwas mit Abstand getragene ORF-Berichtung. Er will am Reformkurs festhalten, zeigt sich schockiert über den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt, meint, Menschen dort haben die demokratischen Institutionen und Spielregeln, was wird denn da für ein Wort eingeführt, unseres Landes grundlegend in Frage zu stellen. Unseres. Aber aufgeben ist für ihn keine Option. Auch die ARD hält Kurs, Deutschland trennt extra, 2/3 schauen besorgt nach Sachsen-Anhalt.
Aber auch Polen fürchtet Instabilität und Geschichtsrelativierung. Da habt ihr doch selbst zu tun mit den Ukrainern. Polen, nehmt das. In Frankreich kann man weniger genau adressieren, dann eiert man. Viele Politiker sind entsetzt. Marine Le Pen schweigt. Kein Inhalt, aber ein Bericht für Gebühren. Mit Blick auf ähnlich Bevorstehendes im wunderschönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern melde ich mich eben aus diesem mit stabilem Internet, dem Nordfriedensstudio von Radio Marabu. Die kleine Audiodatei, Dienstag, der 8. September 2026.
Kriegstreiber! Kriegstreiber! Pinocchio!
Harter Wind von vorn in Kühlungsborn.
Mecklenburg-Vorpommern, ein hartes Pflaster. Dort hört man auch progressiv.
Ladies and gentlemen, we proudly present Fancy!
Flames of love. Flames of love.
Er tobte auf der Hanseseel 2026. Seit diesem Jahr reüssiere ich wöchentlich in Mecklenburg-Vorpommern auf UKW via Mediatop und weiß, wovon ich rede. Liebe Schlagerfreunde, was haben wir noch? Die Österreicher von TKP publizieren eine anonyme Quelle. Diese widerspricht der offiziellen Darstellung zum Leipziger Drohnenvorfall. Die Drohne habe keinen Sprengstoff getragen. Es berichtet der ukrainische Oppositionelle und YouTube-Journalist Anatoli Scharir. War irritiert, wie schnell ein Einsatz erfolgte. Polizei, Entschärfer, Feuerwehr etc. Fernsehteams natürlich auch. Was wir durch den Vorgang wissen, der Flughafen ist ein Standort für NATO-Transporte. Auch berichtet TKP China, deren unbestimmte Rolle. Einerseits die Ukraine mit Drohnen versorgend, andererseits Russland als Ventil gegen Westsanktionen dienend. Klarer die Rolle der Kollegen von IRNA, der iranischen Nachrichtenagentur. Dort zeigt man sich besorgt über die 100 Milliarden Dollar Last des Krieges gegen den Iran für die US-Verbraucher, publiziert Konsultationen zwischen Kairo und London zur Eindämmung israelischer Aggressionen im Westjordanland und im Gazastreifen.
How dare you?
Auf der 63. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates fordert der Iran Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen für den aufgezwungenen Krieg. Gemeldet wird der Abschuss von 3 saudischen Drohnen im Jemen. Die machen die Kollegen von IRNA gleich mit. Stromzufuhr wiederhergestellt im Atomkraftwerk Saporische. Der ORF berichtet und nennt dieses Saporische. Zitiert auch den US-Sondergesandten Steve Witkoff. Es seien bedeutende Fortschritte bei den Gesprächen in Kiew und Moskau erzielt. Finnland stellt einen Zaun an der russischen Grenze fertig. Nie wieder möchte ich Agitation wieder dem antifaschistischen Schutzwall hören. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat sich entsetzt über Berichte über die Tötung von Menschen in der Ukraine durch eine autonom agierende russische Drohne gezeigt. Zitat, ich schließe mich den Aufrufen an, Waffen zu verbieten, die ohne menschliches Zutun töten können. Die New York Times berichtete davor, hier schließe ich mich Volker Türk an, sollte die Sachlage klar sein. Donald Trump will wieder umbenennen, diesmal den Bundesstaat New Mexico zu New America. Und ob Mitarbeiterstreik, ist der Eiffelturm geschlossen.
Emmanuel, hier ist deine Brigitte.
Natürlich deine. Wir machen doch keine bösen Witze hier. Im südenglischen Portsmouth haben Demonstranten teils gewaltsam versucht, die Weiterreise von Flüchtlingen zu verhindern. Der slowakische Premier Robert Fico erklärte im Gesichtsbuch, Zitat, ich habe nur einen Wunsch, dass die Ergebnisse der Landtagswahlen in Deutschland nicht dazu führen, dass ein Krieg mit Russland als einziger Weg vorgeschlagen wird, die Niederlage der Regierungsparteien zu kaschieren. Und weiter, denn wie man so schön sagt, in Deutschland macht man keine kleinen Fehler. Süd- und Ost-Sonnenschein, sonst auch Wolken. Nordwesten, mehr Bewölkung, gebietsweise Regen. 19 bis 33 Grad im Südwesten. Tagesschau hält Kurs. Nord- und Ostsee waren im Sommer zu warm. Ich war einmal in der Ostsee, mir war sie nicht zu warm. Aber wer bin ich? Weiter angesagt, trockenes, ruhiges Hochdruckwetter. Regenwind im Norden.
Marcello, deine Sendung wird immer besser.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.